seid. Ich bin Storch und ich darf heute hier predigen. Bitte? Nee, gerade nicht. Dann müsste ich ja gewinnen hier. Bitte? Toll, ich gehe gleich wieder. Nee, erstmal irgendwie fast schon sorry. Eigentlich hätte ja Lothar heute predigen sollen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht gar zu sehr enttäuscht. Also eigentlich hätte ich woanders predigen sollen, aber da gab es so ein paar Programmschwierigkeiten, Abspracheschwierigkeiten und dann haben wir das irgendwie sein gelassen und jetzt ich hatte gedacht, wenn ich schon hier bin, dann könnte ich auch predigen und habe Lothar gefragt, ob das irgendwie in Ordnung wäre und er hat gesagt, ja, könnte ich machen und deswegen mache ich das jetzt und Lothar wird demnächst dann irgendwann mal predigen, also keine Sorge, das wird auf jeden Fall stattfinden, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie man ja so schön sagt und das wird also alles laufen. Ja, ich möchte gerne, also es ist mir schon fast peinlich, aber irgendwie schon wieder über das gleiche Thema predigen oder über den gleichen Themenkomplex, nämlich über ja Gott als Vater. Ich denke mal, der ein oder andere hat sich das wahrscheinlich schon gedacht, dass das kommt irgendwie, als er mich so gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch so ein bisschen so bleibt, weil das Thema einfach immer noch wie total faszinierend für mich ist. Und falls euch das irgendwann mal anfängt, langweilig zu werden, dann sucht euch nicht sofort eine andere Gemeinde, sondern sagt einfach Bescheid. Vielleicht finde ich dann ja mal jemand, der was anderes predigen kann. Obwohl, du hast, glaube ich, was anderes gepredigt, Ferry, ne? Halleluja! Okay, dann ist ja alles wieder in Ordnung. Gut, ich möchte auch so ein ganz klein bisschen irgendwie daneben her predigen. Also es soll heute nicht ganz so sehr darum gehen, wie man den Vater kennenlernt und wie der eigentlich so ist, sondern eigentlich wird es ein bisschen mehr um Jesus gehen. Aber trotzdem, letzten Endes ist ja immer irgendwie auch was über den Vater dabei. Und heute soll es so etwas darum gehen, was passiert, wenn man den Vater näher kennenlernt oder wenn man wirklich intime Kenntnisse irgendwie davon kriegt, wie Gott eigentlich drauf ist. Dann muss das ja eigentlich irgendwie was mit so Menschen machen. Das kann uns ja nicht kalt lassen, das kann uns nicht unverändert lassen. Sondern das macht natürlich etwas mit uns. Und da wird es ein bisschen drum gehen, wie das denn eigentlich ist, wie wir dann verändert werden, was dann passiert, worauf wir uns einstellen können, wenigstens so eine kleine Sache, die dann passieren wird, sodass das also nicht ganz irgendwie total am Thema vorbei ist. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran, ich habe letztes Mal über Markus 11 gepredigt, über eine Geschichte mit dem Feigenbaum, irgendwie ein bisschen ein botanisches Thema. Und ich möchte heute auch wieder über Markus 11 predigen, nämlich das, was zwischendurch passiert ist. Also Markus, jetzt, vorsichtig, das Mikro ständen. Okay. Markus erzählt das ja so, dass die Geschichte mit dem Feigenbaum so ein bisschen da drumherum erzählt ist. Und zwischendurch erleben Jesus und seine Jünger Folgendes. Falls ihr es zu Hause nachlesen wollt oder hier mitlesen möchtet, obwohl das ist eh zu dunkel, also falls ihr es nachlesen wollt zu Hause, Markus 11, Verse 15 bis 19. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die hohen Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er zur Stadt hinaus. Ja, also eigentlich eine total normale Sache. Jesus geht in den Tempel, das hat er ja öfter gemacht. Also wenn er in Jerusalem war oder in der Gegend von Jerusalem, ist Jesus scheinbar gerne in den Tempel gegangen, um da im Tempel anzubeten und irgendwie Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Halt, weil er einfach offenbar gerne in diesem Tempel gewesen ist. Und das scheint auch was ganz Besonderes damals gewesen zu sein. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber eigentlich hat jeder Jude irgendwann mal in seinem Leben so eine Pilgerfahrt gemacht zum Tempel. Ganz egal, wo die gewesen sind. Irgendwie hatte dieser Tempel als zentrales Heiligtum wohl eine ziemliche Anziehungskraft und jeder wollte unbedingt mal dahin, um Gott im Tempel in Jerusalem anbeten zu können. Das war schon irgendwie was ganz, ganz Tolles. Naja, und Jesus jetzt mit seinen Jüngern geht nach Jerusalem und ich stelle mir vor, wie das er halt gerne so ein bisschen Zeit mit Gott im Tempel verbringen wollte. Und er kommt in diesen Tempel rein und es ist überhaupt keine spirituelle Atmosphäre da. Es ist überhaupt nicht irgendwie, dass da dieser Tempel voll gewesen wäre mit Gläubigen, die da alle irgendwie Lieder singen und opfern und einfach Zeit mit Gott verbringen, sondern stattdessen ist dieser Tempel einfach ein Kaufhaus geworden. total voll das Ding und überall sind Geldwechsler mit ihren Bauchläden, die da mit dem Geld irgendwie am Rumklimpern waren wie Tier. Und dann gab es da irgendwie jede Menge Taubenverkäufer und riesige Taubenschläge standen wahrscheinlich überall da rum. Und die Leute werden rumgeschrien haben, hier kauf meine Tauben, die sind ein bisschen billiger und sehen auch cooler aus als die irgendwie vom Nachbarn. Und der Geldwechsler haben ihre Konditionen da angeboten. Und es war einfach gar nicht möglich, da wirklich in Ruhe Zeit mit Gott zu verbringen. Kaum irgendwie, dass Jesus irgendwo gesessen hat, um sich da ein bisschen zu konzentrieren oder hingekniet hat, ist irgendwie eine Taube entflogen und der Typ musste hinterherlaufen und die Taube suchen oder es kam irgendwie so ein Geldwechsler mit dem Klimperkasten irgendwie an ihm vorbei. Und ich kann mir das mir so richtig vorstellen, wie Jesus immer ärgerlicher wird. Ich meine, das ist, als ob du dich jetzt irgendwie auf den Flohmarkt zurückziehst, wenn du gerne beten möchtest oder vielleicht auf den Zöpkesmarkt da irgendwie in Solingen. Das klappt ja einfach nicht. Und so ist, denke ich mal, ist Jesus immer ärgerlicher geworden. Das wird sich ja aufgebaut haben. Ich glaube, er ist nicht irgendwie da reingerannt und hat irgendwie rumgeschrien und damit Sachen um sich geworfen, sondern das hat sich wahrscheinlich irgendwie so Stück für Stück aufgebaut. Immer wenn er gerade wieder beten wollte, es kam irgendwie was dazwischen, dann kam das wieder so ein bisschen mehr, irgendwie, dass er zornig wurde. Und irgendwann scheint so der Punkt erreicht gewesen zu sein, wo Jesus so richtig der Kragen geplatzt ist. Und wo er da, weiß nicht, da rumgelaufen ist und die Sachen irgendwie umgetreten hat und überall draufgehauen hat und die Leute irgendwie am Kragen gepackt hat und rausgeschmissen hat aus dem Tempel und vielleicht dem einen oder anderen, ich weiß nicht, ob er ihm die Fresse poliert hat, aber wahrscheinlich irgendwie schon ziemlich aggro gewesen ist und diese Leute einfach rausgeschmissen hat. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man sich das irgendwie so vorstellt, dass er ja in diesen Tempel gegangen ist, um Stille mit Gott zu haben und dann ist da irgendwie so eine Räuberhöhle, kann ich mir vorstellen, dass er sauer geworden ist. Aber ich glaube, dass da eigentlich noch mehr war, irgendwie, dass da wahrscheinlich irgendwie so eine heilige Zorn da war, irgendwie so eine Wut, wo die Leute gemerkt haben, hey, das ist nicht einfach bloß irgendwie so ein cholerischer Spinner. Denn offenbar haben ja diese ganzen Geldwechsler und so es nicht geschafft, Jesus zu überwältigen. Also der muss irgendwie richtig abgegangen sein und wahrscheinlich haben die das irgendwie gemerkt, hey, das ist nicht irgendetwas Weltliches, was bei diesem Jesus gerade ist, sondern das ist wirklich etwas Geistliches. Das, was der Mensch da gerade hat, das ist echt so eine Art heiliger Zorn, sodass da nachher irgendwie eine total fast schon unheimliche Situation eingetreten ist, nämlich in diesem Tempel scheint es auf einmal ruhig gewesen zu sein. Und auf einmal hören die Leute auf, ihre Geräte herumzutragen. Klar, vorher gab es noch ein bisschen Stress irgendwie darüber. Aber auf einmal sitzen diese Leute alle irgendwie im Kreis oder so und Jesus kann predigen. Jesus kann lehren. Und da wieder mal, wie wenn du dir das vorstellst, irgendwie du bist auf dem Flohmarkt, irgendwie du bist auf dem Zöpkesmarkt und willst da predigen, irgendwie das geht gar nicht. Und ich glaube, da kannst du irgendwie rein menschlich noch so viele Leute irgendwie vermöbeln. Da wird dir letzten Endes keiner zuhören, das wird nicht klappen. Aber bei Jesus hat es geklappt, irgendwie, er hat das irgendwie gemacht und auf einmal waren die Leute ruhig, sie waren still, sie haben da gesessen und Jesus fängt an zu predigen. Und Markus beschreibt das oder er fasst das irgendwie zusammen, was Jesus irgendwie gesagt hat, wie was so sein Predigtthema war. Wahrscheinlich waren es 20, 30 Minuten oder so, ich weiß nicht, wie lange er gepredigt hat. Aber man kann das wohl echt zusammenfassen, irgendwie ein Vers aus dem Alten Testament, nämlich mein Haus soll ein Gebetshaus sein für die Nationen. In meinem Haus sollen Leute irgendwie zusammenkommen können, egal wo sie herkommen, egal ob das jetzt, egal aus welchem Land die kommen, egal welche Sprache sie sprechen. Jeder soll in meinem Haus willkommen sein, um Gott irgendwie anzubeten. Aber ihr Penner, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das ist nicht mehr irgendwie ein Gebetshaus, das ist nicht mehr ein Tempel, wo man hinkommen kann und Gott begegnen kann, sondern das ist ganz einfach eine Räuberhöhle. Und ich glaube nicht, dass Jesus sich irgendwie total dagegen gewandt hat, dass da jetzt Leute Geld gewechselt haben. Denn das war etwas, das gehörte zum Tempel einfach dazu. Und zwar war es damals so, dass im Tempel konnte man nur mit Tempelwährung bezahlen. Die hatten so ihr eigenes Geldsystem. Und deswegen war das ganz klar. Man brauchte Geldwechsler, die die ganzen Währungen gewechselt haben, damit man im Tempel überhaupt was kaufen konnte. Und auch irgendwie, dass da Leute waren, die Tauben verkauft haben, also das kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor. Also jetzt, wenn man so in Kölner Dom kommt und da sind Leute, die Tauben verkaufen oder anderes Kleintier, würde man sich wahrscheinlich ein bisschen wundern. Aber damals war es halt einfach so, es gehörte zum Gottesdienst dazu, dass geschlachtet wurde, irgendwie, dass da eben Kleintiere geopfert wurden. Und deswegen war das ganz klar, dass da auch Menschen gab, die Tauben verkauft haben. Also die Alternative wäre gewesen, da kommt so ein Pilger irgendwie 1000 Kilometer hingereist und der hätte natürlich auch so seine Taube mitnehmen können in so einem kleinen Taubenkäfig oder so. Aber das ist beschwerlich. Also ich meine, mich nervt das schon, wenn ich so meine Einkaufstüte nach Hause tragen muss. Aber so 1000 Kilometer mit einem Taubenkäfig irgendwie zu laufen, das muss scheiße sein. Und deswegen war es ganz klar, dass da einfach Leute gegeben hat, die diese Tiere verkauft haben. Und ich denke nicht, dass Jesus irgendetwas dagegen gehabt hat, sondern ich glaube, das, was Jesus so wütend gemacht hat, irgendwie in diesem Moment war, dass sich irgendwie über die Jahrhunderte die Prioritäten verschoben haben. Der Tempel war damals schon ziemlich alt, auf jeden Fall ein paar hundert Jahre hat es ihn gegeben. Und am Anfang, wie kann man das, kann man auch nachlesen im Alten Testament, da scheint das echt eine richtig heilige Sache gewesen zu sein. Man ist wirklich in den Tempel gegangen, nicht um sich die ganzen Sachen da anzugucken, sondern man ist in den Tempel gegangen, um wirklich Gott anzubeten. Und im Tempel ging es um Gott. Aber irgendwie scheint was im Menschen drin zu sein, irgendwie, dass so diese gute Motivation immer mehr irgendwie aufgeweicht wird und immer mehr weggeht. Und gerade wenn ein paar Jahrhunderte zwischenliegen, dann kann irgendwie schon einiges passieren. Und als Jesus gekommen ist, um in diesem Tempel anzubeten, da war das irgendwie schon ganz anders. Da ging es nicht mehr irgendwie darum, dass Gott angebetet wird im Tempel, sondern da war das einfach irgendwie eine Messe geworden. Da war das einfach irgendwie etwas Kommerzielles. Und viele von den Leuten, die da gewesen sind, haben vielleicht noch nicht mal an Gott geglaubt und sind einfach in den Tempel gegangen, um ihre Geschäfte da zu machen. Und der Tempel hatte nicht mehr irgendwie dieses Geistliche, hatte nicht mehr diesen Stellenwert, weil einfach die Dinge total aus den Fugen geraten sind. Und viele Leute vielleicht da gar nicht mehr wussten, wofür der Tempel eigentlich wirklich da war und keinen Bezug mehr hatten irgendwie zu Gott, der in diesem Tempel gewohnt hat. Und einfach alles ganz anders geworden ist, als es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das ist es, was Jesus so aufgeregt hat, was ihn so zornig gemacht hat, dass er gesehen hat, Mensch, hier ist doch das Haus, in dem mein Vater angebetet werden soll und nicht mal hier kann man irgendwie mal 5 Minuten seine Ruhe mit dem Herrn haben, sondern selbst hier sind die Dinge so geworden, dass es bloß noch irgendwie um Kohle geht, dass die Leute bloß noch kommen, um ein paar Umsätze zu machen und das hat doch eigentlich mit dem Sinn des Ganzen gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dass das auch so der Punkt ist, wo diese Tempelreinigungsgeschichte für uns interessant ist. Da war ja mal dieser Paulus und er hat gesagt, dass unser Körper eigentlich das Gleiche ist oder dass unser Körper ein Tempel ist des Heiligen Geistes. Und er schreibt Folgendes, das ist 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Also eigentlich, dass wir jetzt in dieser Tempel sind, jetzt ist das gar nicht mehr so wichtig, dass es mal einen Tempel gegeben hat, der aus Steinen gebaut war. Denn jetzt ist irgendwie dieser Tempel da, der wir sind, der aus Fleisch und Blut ist und wo Gottes Geist drin wohnt. Und es ist viel irgendwie über diese Stelle geredet worden. Was heißt es denn irgendwie, den Tempel des Geistes irgendwie zu verderben? Und viele Christen sagen, wie dass das damit zu tun, also viele Christen versuchen, wie das Rauchen irgendwie eine Sünde ist, irgendwie auf diese komische Bibelstelle da irgendwie zu stützen und sagen, ja klar, wenn wir rauchen und Bier trinken und so, dann macht das doch den Tempel kaputt und das ist diesen Tempel verderben. Und ich will gar nicht sagen, dass Rauchen super ist oder sowas, keine Sorge, irgendwie, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Klar wird man krank davon und kostet Geld, man wird süchtig und so weiter, alles wahr. Aber ich glaube nicht irgendwie, dass das damit gemeint ist. Sondern ich denke irgendwie, dass es viel schlimmere Sachen gibt, irgendwie, mit denen wir unseren Tempel verunreinigen können. Und dass es letzten Endes irgendwie doch darum geht, dass wenn es ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann muss es in unserem Leben um Gott gehen. Dann muss irgendein Leben sein, wo man merkt, dass der Heilige Geist da drin ist. Und wo man einfach sieht, dass es sich um Gott dreht. Und ich glaube, dass es heute genauso ist, wie es damals gewesen ist. Damals hat es Jesus wahnsinnig gemacht zu sehen, irgendwie, dass es in dem Tempel nicht mehr um Gott gegangen ist. Und ich glaube, dass es heute noch genau das gleiche Prinzip ist, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns anfängt, Tische in unserem Inneren umzustürmen und irgendwie da, weiß nicht, eine Unruhe reinzubringen, wenn die Dinge bei uns nicht mehr in der richtigen Priorität sind. Und ich denke mir, das ist eigentlich eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von uns mal gemacht hat, dass es so Zeiten gibt, wo man unheimlich intensiv mit dem Herrn am Start ist und es gibt so andere Zeiten, wo das irgendwie sehr weit weg ist. Und bei mir ist das oft so, dass in den Zeiten, wo ich sehr wenig mit Gott zu tun habe und wo es einfach nicht mehr so ist, dass es bei mir irgendwie nur irgendwie um Gott geht, dass das so Zeiten sind, wo ich auch sehr unruhig bin innerlich. Wo so dieser übernatürliche Friede weg ist, wo dieses innere Ausgeglichenheit sein weg ist, wo irgendwie die gute Laune weg ist und ich einfach merke, irgendwie da stimmt was nicht. Und ich glaube, dass dieses Gefühl eigentlich daherkommt, dass Jesus in unserem Innern versucht, seinen Tempel wieder sauber zu kriegen. Und dass Jesus irgendwie in unserem Innern unruhig wird und dass der Geist in uns unruhig wird, weil der Herr einfach merkt, Mensch, da geht es nicht mehr irgendwie um das, was wirklich wichtig ist, sondern es geht um andere Sachen. Und es geht jetzt auf einmal irgendwie viel mehr darum, irgendwie Karriere zu machen, und es geht da auf einmal nur noch um Geld und es geht um Spaß und es geht um Bildung und was weiß ich was. Aber es ist nicht mehr irgendwie so, wie es eigentlich sein sollte. Und Gott zeigt das einfach dadurch an, dass man unruhig wird. Und vielleicht geht das dem einen oder anderen so heute Abend, kann ich mir schon fast vorstellen. Dann würde ich dir gerne einen Tipp geben. Nämlich, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Nämlich genauso, wie die Leute im Tempel das gemacht haben, dass man ruhig wird. Und dass man das natürlich erstmal irgendwie mitkriegt, dass man es auch ertragen muss, irgendwie, dass Jesus einen unruhig macht. Aber dass man sich dann auch hinsetzt und sagt, okay, ich will wirklich zuhören. Und klar wird es damals auch Leute gegeben haben bei dieser Tempelreinigung, die abgehauen sind und gesagt haben, was ist das für ein Spinner, der dann für die ganzen Sachen kaputt schlägt und einfach weggegangen sind. Aber viele Leute sind ja auch da geblieben und haben sich hingesetzt und haben zugehört, was Jesus zu sagen hatte. Und ich denke, das ist genau das, was wir auch machen könnten und was wir machen sollten. Nämlich einfach mal uns die Ruhe antun und uns hinsetzen und einfach fragen, okay Gott, was geht denn hier eigentlich? Warum bin ich so unruhig? Warum ist das irgendwie so ein seltsames Gefühl in mir? Und einfach den Gott zu fragen, was denn da ist. Und genauso wie Jesus dann zu den Leuten gepredigt hat und es ihnen klar geworden ist, genauso wird es auch bei uns sein. Und wir werden das merken und Gott wird uns das sagen, was denn falsch ist. Und wir können uns da korrigieren lassen und können wieder den richtigen Weg weitergehen. Naja, und ich denke mal, irgendwie das geht auch wahrscheinlich den meisten Leuten hier so. Das ist keine einmalige Sache leider. Sondern jedenfalls bei mir ist das so, dass das eigentlich immer wieder mal kommt, dass ich immer wieder merke, ich bin nicht mehr ganz da, wo ich eigentlich sein möchte. Und es ist ganz interessant, diese Geschichte von der Tempelreinigung, die ich euch da gerade vorgelesen habe, das ist so die zweite Tempelreinigung. Steht sogar hier bei mir in der Überschrift, so in der Schlachterübersetzung, hier steht, der unfruchtbare Feigenbaum, die zweite Tempelreinigung, die Macht des Glaubens. Und Matthäus berichtet von einer Tempelreinigung, die war ganz am Anfang des Dienstes Jesu. Das war so eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, dass er in den Tempel reingegangen ist, sauer geworden ist und die Leute rausgeschmissen hat. Und jetzt hier Markus schreibt von einer Tempelreinigung, das ist kurz vor der Kreuzigung, ganz am Ende irgendwie des Dienstes Jesu. Und scheinbar ist es so gewesen, wie dass er einmal irgendwie da gepredigt hat, dass er einmal richtig irgendwie da aufgeräumt hat, aber 3 Jahre später konnte sich da keiner mehr dran erinnern. Und so ist das ja auch manches Mal. Irgendwie dann fängt man wieder an, irgendwie hört wieder mehr auf Gott, irgendwie macht mehr irgendwie die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und irgendwann kehrt der Alltag wieder. Und dann ist es gut zu wissen, irgendwie, dass Jesus kein Gott ist, der bloß einmal eine Chance gibt und einmal irgendwie was korrigiert. Sondern dass dieser Jesus und sein Heiliger Geist immer bereit sind, in unserem Inneren zu wirken, immer bereit sind, uns zu sagen, wenn irgendwo was schief läuft. Und ich, naja, gut, bei mir ist es sicherlich so, dass das öfter mal ist und wie das Gott immer wieder mal sagt, hier Storch, guck doch mal irgendwie dein Leben an, irgendwie, das sieht doch ganz komisch aus. Auf einmal liest du viel lieber irgendwie das lustige Taschenbuch, als dass du Bibel liest, oder auf einmal guckst du viel lieber irgendwelche komischen Gewaltfilme, als dass du betest. Und woran liegt das denn eigentlich? Und dass ich merke, dass ich unruhig werde. Und spätestens dann ist echt so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt wieder umkehren und ich will wieder die Dinge Gottes und wir zuerst tun und dafür sorgen, dass es wirklich so ist, dass der Herr in meinem Inneren regiert und dass dieses Haus Gottes, dieser Tempel Gottes wieder ein Tempel Gottes ist und ein Bethaus ist. Hier könnte ich eigentlich aufhören, das wäre ein unheimlich guter Schnitt. Ich glaube auch schon fast von der Zeit her. Aber ich möchte noch einen kleinen Punkt irgendwie so dazu anmerken. Nämlich, ich glaube, so die Motivation, die Jesus hatte, irgendwie, das scheint mir auch noch irgendwie eine sehr, sehr wichtige Motivation gewesen zu sein. Ich vermute mal, dass in diesem Tempel nicht nur Leute gegeben hat, die da aus rein geschäftlichen Interesse waren, sondern dass da wahrscheinlich auch viele Menschen waren, die eigentlich schon irgendwie mit Gott am Start waren, aber die es trotzdem irgendwie nicht so empfunden haben, wie Jesus es empfunden hat. Und ich glaube, das, was Jesus so wütend gemacht hat in dem Moment, das war einfach, dass er jemand war, der Gott total intensiv und tief kannte. Und dass er jetzt in diesem Tempel ist und dass er es einfach merkt, Mensch, diese Leute um mich rum, die haben das alle total falsch verstanden, die haben ein total falsches Bild von Gott. Das sind echt Leute, die meinen, irgendwie das geht und das ist irgendwie voll in Ordnung, dass sie hier bloß irgendwie Tiere verkaufen und Geld wechseln und überhaupt nichts mit diesem Gott zu tun haben. Und es hat ihn wütend gemacht. Und ich glaube zutiefst irgendwie, dass das etwas ist, was auf jeden von uns wartet. je mehr man Gott kennenlernt und je mehr man Gott zu schätzen lernt und je tiefer so diese Liebe zu Gott ist und das Wissen irgendwie, dass wir einem guten und genialen Gott dienen, umso schwieriger wird es, sag ich mal, irgendwie ganz einfach, ganz vorsichtig ausgedrückt, umso schwieriger wird das irgendwie manchmal so den Leuten zuzuhören, wie sie über Gott reden oder was sie irgendwie für Ansichten über Gott haben. Und ich kann sagen, wie manchmal macht mich das echt richtig wahnsinnig, wenn ich irgendwie so ein Buch lese und da lässt irgendwer was vom Stapel, was sich da ausgedacht hat, irgendwie was Gott für einer ist und da kommt irgendwie was total Falsches bei raus und irgendwie kommt dann seine Quintessenz, dass Gott doch eigentlich ein böser Gott sein muss oder was weiß ich was und ich lese das und ich werde richtig zornig dabei. Und ich glaube, dass das etwas Gutes ist und dass das etwas total Normales ist. Und je mehr wir diesen Gott lieben, umso mehr wird es uns auch selber irgendwie verletzen, wenn irgendwelche anderen Menschen Scheiße über Gott denken und Scheiße über Gott reden und in die Irre gehen. So dass es etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen. Wenn wir Gott immer mehr kennenlernen, wird es immer schwieriger sein, so diese ganzen falschen Vorstellungen in der Welt zu ertragen. Und ich hoffe irgendwie, oder ich vermute, dass das vielen von euch auch so geht. Fright Night hat das ja gerade in seinem Zeugnis irgendwie auch schon gesagt, irgendwie, dass einen das wirklich ärgerlich machen kann, was andere Menschen über Gott für falsche Meinungen haben. Und ich hoffe irgendwie, dass dann der Heilige Geist in uns wirkt und dass wir nicht gleich so extrem reagieren, wie Jesus das gemacht hat und dem Typen dann irgendwie einen auf die Fresse hauen oder so. Das wäre vielleicht irgendwie eine falsche Strategie. Aber dass wir auf jeden Fall dann auch den Mut haben, irgendwie dazu zu stehen und den Menschen zu sagen, was denn eigentlich wirklich Ambach ist, was denn wirklich Gott für ein Gott ist. Und dass wir bereit sind und offen sind, irgendwie von uns zu erzählen und unsere Zeugnisse zu erzählen und sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Und so glaube ich, dass es letzten Endes, und für diese Reise, auf der wir gerade sind, und für den Vater immer mehr zu entdecken, dass das irgendwann auch dazu führen wird, dass wir alle mehr oder weniger Evangelisten werden. Dass es einfach irgendwie so ist, wer Gott kennenlernt, der kann nicht anders als reden. Man kann nicht irgendwie gleichzeitig irgendwie auf Gottes Schoß sitzen und den Vater tief im Herzen haben und schweigen irgendwie zu den Dingen, die in der Welt sind, sondern es wird einfach so sein, je mehr Gott in unserem Leben Gestalt annimmt, umso mehr werden wir davon reden. Und je mehr irgendwie unser Herz voll von Gott ist, umso mehr wird natürlich auch das, der Mund irgendwie davon übergehen und umso mehr werden wir natürlich automatisch irgendwie auch darüber reden. Und ich freue mich eigentlich schon ziemlich irgendwie auf so eine Zeit, wo das vielleicht einfach so ist, dass die Erkenntnis Gottes unter uns so reichlich wohnt, dass wir gar nicht anders können, als die ganze Zeit über Gott zu reden. Dass wir auch gar nicht anders können und dass es uns egal ist, ob wir mal Angst vor Menschen gehabt haben oder nicht, dass wir gar nicht anders können, als zu sagen, hey, das stimmt nicht und dieses stimmt nicht und eigentlich ist das doch ganz anders und wenn du willst, bete ich auch gerne mal für dich und in der Bibel steht doch, weil es einfach gar nicht anders geht, weil wir Gott so sehr lieb haben. Amen. Ja, und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit euch beten. Halleluja. Und Jesus, ich bitte dich, danke dir erstmal, dass du hier bist, Herr. Und ich danke dir, dass auch dein Heiliger Geist hier ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hier erfüllst. Gott, ich bitte dich, dass du spürbar bist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt berührst und uns auch überführst, wenn irgendwo noch was Falsches ist. Halleluja.